Willkommen bei Achtsam Ballern, dem Podcast für Energie, Fokus und Motivation. Ich bin Annemarie Prentschel, Psychotherapeutin, und gemeinsam mit ExpertInnen aus Longevity-Medizin und Unternehmertum schauen wir darauf, was uns echte Motivation, nachhaltige Leistungsfähigkeit und einen motivierten Drive gibt. Stell dir mal kurz folgende Szene vor. Sonntagabend, du sitzt in der Küche oder im Wohnzimmer und die Familie ist beschäftigt, die Woche ist gelaufen, der Kalender für morgen steht. Eigentlich ist alles okay. Mehr als okay. Und wenn du ehrlich bist, hast du in den letzten Jahren mehr erreicht, als du dir mit Mitte 20 vielleicht hättest vorstellen können. Du hast Verantwortung, du hast Geld, du hast Anerkennung, du hast Optionen, Möglichkeiten. Und trotzdem zieht sich da was zusammen. Eine Art dumpfe Unzufriedenheit. Eine Leere, die du selten benennst, weil du keine richtigen Worte dafür hast. Und vielleicht denkst du kurz, was soll das eigentlich? Vielleicht stehst du auf und machst dir noch einen Espresso oder schaltest was auf Netflix an, weil das Gefühl super unangenehm ist. Und vielleicht verschwindet es auch Montagmorgen, weil dann der nächste Termin ruft. Aber es kommt immer wieder. Es kommt immer wieder. Und vor ein paar Wochen saß ein Klient vor mir, der dieses Gefühl ziemlich genau kennt. Ich kannte ihn da schon eine Weile und er führt ein Unternehmen mit zweistelligem Millionenumsatz, hat Familie, Haus, zweite Immobilie, macht zweimal im Jahr Urlaub an Orten, von denen andere nur träumen. Und von außen wirklich alles da. Beneidet werden ist auch Standard von außen für ihn. Und dann sagt er eher leise, ein bisschen verlegen: Anne, ich weiß eigentlich nicht, warum ich hier sitze. Objektiv läuft ja alles. Aber ich fühle mich irgendwie leer. Und das macht mich verrückt, weil ich keinen Grund dafür finde. Und diesen Satz höre ich in vielen Variationen regelmäßig. Nicht von Menschen, die nichts haben im Außen, sondern von Menschen, die wirklich sehr, sehr viel haben. Und die genau das dann verwirrend finden. Die sich selbst verurteilen, weil sie objektiv keinen Grund haben, unzufrieden zu sein. Und sich dann manchmal sogar schuldig fühlen. Andere wären glücklich an meiner Stelle, zum Beispiel. Und genau darum geht es heute. Um die Frage, warum Erfolg oder andere Dinge im Außen nicht glücklich machen. Und was wirklich fehlt, wenn das Außen stimmt und das Innen trotzdem irgendwie nicht sich zufrieden anfühlt. Und vor allem, was man stattdessen tun kann. Also die Frage, was macht wirklich glücklich? Und beginnen wir mal mit was, was wahrscheinlich jeder kennt und trotzdem immer wieder glaubt. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich diesen Meilenstein meistere, dann kann ich endlich durchatmen. Das nächste Umsatzziel, die nächste Finanzierungsrunde, was auch immer. Das größere Büro, der Exit, der Sportwagen, das Haus am See. Also mir fallen hier einige Dinge ein. Und das Versprechen dahinter ist immer dasselbe. Wenn ich genug im Außen zusammenbringe, füllt sich das, was innen fehlt. Es ist ein so tief verwurzelter Glaubenssatz, dass die meisten ihn gar nicht mehr als Glaubenssatz erkennen. Viele denken, so funktioniert das doch. Mehr erreichen, mehr haben, mehr werden. Und dann ist man irgendwann angekommen. Aber das Komische ist, wenn du heute kurz innehältst und dich fragst, wo waren meine letzten 10 großen Ziele? Was haben sie tatsächlich verändert in dem Gefühl, das ich morgens habe, wenn ich aufwache? Bei den meisten ist die ehrliche Antwort erstaunlich wenig. Und das ist nicht eine zufällige Wahrnehmung, es ist sogar sehr gut erforscht. Und es gibt eine Studie aus 2010, die über 450.000 Datenpunkte ausgewertet hat. Und die Frage war, wie hängt Einkommen mit Wohlbefinden zusammen? Und das Ergebnis, verkürzt wiedergegeben, bis zu einer Schwelle, damals waren es $75.000 Jahreseinkommen, steigt das emotionale Wohlbefinden mit dem Einkommen. Also darunter ist mehr Geld tatsächlich mehr Lebensqualität, weil echte Sorgen wegfallen, Miete, Gesundheit, Grundsicherung. Und das macht tatsächlich einen Unterschied. Aber ab dieser Schwelle flacht die Kurve ab. Mehr Einkommen hebt zwar dann noch die kognitive Lebensbewertung, also wie du dein Leben einschätzt, wenn du darüber nachdenkst, aber das tägliche emotionale Erleben, wie du dich von Moment zu Moment fühlst, steigt nicht mehr. Und das ist der Grund, warum viele im Außen so viel haben und sich aber trotzdem innerlich leer fühlen. Und das ist kein Widerspruch, das ist genau der Punkt, den ich heute erklären will. Das es anschaulich zu machen, das Bild vom löchrigen Gefäß. Und stell dir mal vor, du bist wie ein Gefäß. Und in dieses Gefäß schüttest du ja alles rein, was du im Außen erreichst. Erfolg, Anerkennung, Geld, Status, schöne Dinge, beeindruckende Reisen, irgendwelche Meilensteine, Applaus von außen, was auch immer es ist. Und du schüttest es rein und du schüttest und schüttest und du arbeitest extrem hart dafür, immer mehr reinzubekommen. Schneller, mehr, größer. Aber dieses Gefäß hat nun Löcher unten drin. Und so gut du auch oben reinführst, es läuft unten raus. Das Gefühl der Fülle, das du dir vom nächsten Erfolg versprichst, kommt, wenn dann nur kurz, vielleicht einen Abend, vielleicht ein Wochenende und manchmal nicht mal das. Und dann ist es weg. Und das Gefäß fühlt sich wieder so leer an wie vorher. Ja, was macht der Mensch dann? Er macht etwas absolut Nachvollziehbares, er schüttet noch schneller. Schaut auf das nächste Ziel, definiert höher, mehr, bigger. Das ist nicht dumm, das ist erstmal logisch, wenn du glaubst, das Problem sei zu wenig Volumen. Aber das Problem ist nicht das Volumen, das Problem sind ja die Löcher. Und die Löcher sind nicht im Außen entstanden und sie lassen sich deshalb auch nicht von außen schließen. Egal wie viel du also oben reingibst, und das ist die unbequeme Wahrheit, mit der ich täglich auch arbeite mit meinen Kunden, bevor ich auf die zwei häufigsten Löcher komme, möchte ich noch eine Studie reinbringen, weil sie genau hier auch ansetzt und für mich eine der wichtigsten Forschungslinien zu diesem Thema ist. Und zwar wurde da über 2 Jahrzehnte erforscht, wie sich materialistische Werte auf unser Wohlbefinden auswirken. Also was passiert, wenn jemand das Streben nach Besitz, Status, Image, Geld in den Mittelpunkt seines Lebens stellt. Und die Ergebnisse sind über viele Studien hinweg sehr konsistent. Menschen, deren Wertesystem stark auf materielle Ziele ausgerichtet ist, haben ein höheres Risiko für Angst, Depression oder einen niedrigen Selbstwert oder Schwierigkeit in intimen Beziehungen. Und das ist, finde ich, deshalb besonders relevant. Das gilt unabhängig von Alter oder dem Einkommen. Also wenn ich meine Werte auf äußere materielle Ziele ausrichte, habe ich ein Risiko für all diese Mental Health Struggle. Und noch spannender eigentlich, gibt noch eine 2. Forschung, materialistische Tendenzen werden stärker, wenn Menschen sich unsicher fühlen. Wenn das innere Sicherheitsgefühl wackelt oder wenn frühere Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, wenn jemand Verunsicherung erlebt hat, sei es in der Kindheit oder im Verlauf, dann steigt das Greifen nach äußeren Dingen. Materialismus ist quasi in der Forschung auch häufig bewiesen als Reaktion auf ein inneres Defizit und eben nicht als eine Quelle von Erfüllung, im Gegenteil. Also was bedeutet das für unsere Frage? Was du kaufst, anhäufst, vorzeigst, das kann mehr ein Symptom sein als auch vielleicht die Lösung. Und je härter jemand greift, desto wahrscheinlicher ist es, dass darunter ein altes inneres Loch sitzt, das gefüllt werden soll. Jetzt zu den 2 Löchern, die ich in meiner Arbeit am häufigsten sehe. Und nicht immer beide sind gleichzeitig da, aber ja, eines davon würde ich schon sagen, fast immer. Ist natürlich sehr runtergebrochen, aber vielleicht zur Veranschaulichung. Das erste Loch, das sehr häufig vorkommt, ist, da geht es um Selbstwert. Und dass Selbstwert eben häufig an Leistung geknüpft ist. Wenn dein innerer Wert als Mensch davon abhängt, was du leistest, wie gut du funktionierst, dann ist Leistung am Ende nie genug, weil ein neuer Erfolg die Messlatte natürlich auch nach oben schiebt. Und das, was gestern noch Ziel war, ist dann heute die neue Baseline. Hier auch nochmal Erinnerung an die Folge der Dopaminfalle. Da wurde ein ähnlicher Effekt auch nochmal beschrieben. Das Gehirn passt sich an, der nächste Kick braucht immer ein bisschen mehr für dasselbe Gefühl. Und die innere Logik ist dann quasi die, ich bin wertvoll, wenn ich leiste. Also leiste ich. Kurzer Kick, kurze Sicherheit. Das ist ja auch das, was mein innerer Antreiber oder Kritiker zu mir sagt. Aber das kommt letztendlich nie an. Mehr leisten und so weiter. Also das ist eine Endlosschleife. Und wie kannst du jetzt selbst erkennen, ob dein Selbstwert überhaupt an Leistung hängt? Also die Frage, die ich dann immer sehr aufschlussreich empfinde, ist, wie fühlst du dich zum Beispiel nach einem Misserfolg? Also nicht ärgerlich, das wäre normal, also man ärgert sich natürlich, aber wirkt sich dein Inneres existenziell verunsichernder? Also als wäre etwas in dir wie bedroht. Bin ich jetzt noch gut genug? Bin ich noch wert? Wenn es innerlich mehr struggelt, als du es vielleicht bei anderen auch siehst, dann ist es eventuell ein Hinweis, dass mehr an Leistung hängt, Bei einem sicheren Selbstwert kratzt ein Misserfolg natürlich, ist logisch. Und bei einem bedingten Selbstwert, also an Leistung bedingt, kratzt er aber am Ich selbst. Also an der eigenen Identität, am Selbstwert. Und es fühlt sich meistens dann irgendwann noch mal ein bisschen krasser an, als wenn das nicht gekoppelt wäre. Oder auch die Frage, wie geht es mir, wie fühle ich mich, wenn ich nichts leiste, wenn ich nichts tue, wenn ich nicht produktiv bin. Wenn ich einfach mal vielleicht ein Wochenende gar nichts mache. Die Strategie funktioniert ja erstmal kurzfristig, also die Schleife läuft und wir leisten, wir funktionieren und wir produzieren dann vielleicht Erfolg, aber eben kein Glück. Und das Loch, das ständig ja zugedeckt wird, wird ja gar nicht erst sichtbar. Wo kommt das her? Naja, meistens tatsächlich klischeehaft, wie der Therapeut antworten würde, aus frühen Erfahrungen. Also Kinder, die, das ist tatsächlich so, das ist kein Klischee, Kinder, die Zuwendung, Lob und Wärme vor allem dann bekommen haben, wenn sie etwas geleistet haben. Also gute Noten, gutes Verhalten, brav sein, Verantwortung übernehmen, was auch immer. Kinder lernen schnell und Zugehörigkeit muss dann vielleicht in der eigenen Realität verdient werden. Liebe gibt es unter bestimmten Bedingungen. Also diese Lernerfahrung wird zu einem inneren, ja, wie Betriebssystem, Programm, das jahrzehntelang dann läuft und auch noch lange nach dem Auszug aus der Familie. Also es läuft weiter. Und diese Programme sind oft sehr, sehr unbewusst. Also wir entwickeln ja quasi unser inneres Arbeitsmodell früh in der Kindheit. Also so wie so ein unbewusstes Schema über uns selbst, über Beziehungen. Und das entsteht ganz früh und begleitet uns dann letztendlich aber auch länger. Und dieses innere Modell sagt dir, ob du grundsätzlich wertvoll bist, ob du Zuwendung erwarten darfst, ob du leisten musst, um dazuzugehören. Und eben alles unbewusst. Und ja, das ist dann auch oft wichtig zu verstehen, das ist keine Schuldzuweisung an die Eltern. Eltern geben oft weiter, was sie selbst bekommen haben oder geben ihr Bestes, was sie eben leisten können. Und auch in Familienunternehmen ist das natürlich ein besonders spannendes Feld, weil sich Funktionieren als dominante Währung über Generationen dann letztendlich ziehen kann. Und das zu erkennen, ist auch der erste Schritt, das nicht weiter mitzumachen. Also auch über die Generationen hinweg liegt da natürlich auch Verantwortung bei einem selbst, es eben zu unterbrechen. Wie gesagt, wir haben jetzt über das erste Loch des Selbstwerts gesprochen und das zweite Loch häufig gekoppelt, manchmal auch eigenständig. Es fühlt sich noch fundamentaler an und ist meistens aber noch unbewusster. Also da geht es um Bindung. Ja, da meine ich natürlich nicht, ja, das Pflegen von Geschäftsbeziehungen oder die 5 Leute auf meiner Hochzeitsfeier, sondern ich meine die frühen Erfahrungen wirklich auch gesehen zu werden. Bei einem anderen Menschen eben auch tief anzukommen, dazuzugehören, nicht wegen dem, was man leistet oder hat, sondern einfach so. Einfach so, weil du bist. Und das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Säugetiere brauchen letztendlich Verbundenheit, um überhaupt zu existieren, um sich ihre Existenz zu sichern. Und das Nervensystem ist natürlich deshalb auch so krass auf Bindung ausgelegt. Also was passiert, wenn dieses Bedürfnis in der Kindheit nicht ausreichend erfüllt wurde? Das Bedürfnis nach Bindung. Oder wenn Zuwendung an Bedingungen geknüpft war. Man sucht natürlich Ersatz. Und Ersatz kann hier auch sehr verschieden aussehen. Also wenn ich die Bindung irgendwo nicht bekommen habe, wie ich sie hätte gebraucht, dann kann der Ersatz sein Erfolg. Also Erfolg, der Bewunderung erstmal auslöst. Oder Status, der Zugehörigkeit signalisiert. Dinge, die nach außen eben einen gewissen Wert kommunizieren. Und Anerkennung, die eben dadurch kurzzeitig das Gefühl gibt, ich bin okay, ich werde gesehen, ich gehöre dazu, ich werde geliebt. Aber echte Bindung lässt sich durch all das eben nicht ersetzen. Und das tiefe Gefühl, wirklich bei jemandem zu sein oder von jemandem wirklich gesehen zu werden, so wie man ist, das bekommt man nicht durch Status, Geld, Performance. Und erst recht dann mache ich ja nie die Erfahrung, werde ich bedingungslos angenommen, so wie ich bin, ohne alles, was ich im Außen habe. Ja, und so läuft man weiter und jagt nach mehr Anerkennung, mehr Bestätigung und wundert sich, warum das Gefühl der Leere dann nicht verschwindet. Und ich sehe das immer wieder, wenn wir in der therapeutischen Arbeit auf Beziehungen zu sprechen kommen. Viele extrem erfolgreiche Menschen haben ein sehr breites Netzwerk, ja, tausende Kontakte, werden ständig irgendwo eingeladen und gleichzeitig erschreckend wenige Menschen, bei denen sie wirklich, ja, sie sein können, wo sie nicht performen müssen, wo sie auch Unsicherheiten zeigen dürfen oder Zweifel oder ja, Erschöpfung, wo sie also nicht der starke Founder sein müssen. Und diese Beziehungen sind dann eben sehr selten und das Fehlen hinterlässt dann natürlich auch was. Was die Forschung dazu sagt, ist natürlich eindeutig genug. Sollte es eigentlich keine Diskussion mehr geben. Und es gibt eine Studie, die ich heute ein bisschen ausführlicher noch hier erwähne an der Stelle, weil sie für mich wirklich eine Schlüsselrolle spielt. Die Harvard Study of Adult Development, und die läuft seit 1938, also sehr, sehr lang. Das ist die längste wissenschaftliche Längsschnittstudie über Wohlbefinden und Gesundheit, die eigentlich je durchgeführt wurde über 85 Jahre. Also begonnen haben die mit 724 Teilnehmern wohl, junge Männer aus zwei sehr verschiedenen Milieus, Studenten, Jugendliche. Und heute sind es wohl 1300 Menschen, die sie in dieser Studie begleiten, inklusive Ehepartner und Nachkommen. Und die Frage war von Anfang an, was macht Menschen langfristig wirklich glücklich und gesund? Also was ist das gute Leben? Und die Antwort über Jahrzehnte und Generationen hinweg war ziemlich eindeutig. Also es war nicht das Einkommen, nicht der berufliche Erfolg, nicht Status. Es war, Trommelwirbel, die Qualität der Beziehungen. Die Wärme, die Verbindungen, die Menschen miteinander pflegen. Und Robert Waldinger, der aktuelle Leiter der Studie, sagt, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Gute Beziehungen halten uns gesünder und glücklicher. Und zwar mitunter gesünder und glücklicher als medizinische Werte. Also da wurde auch nochmal verglichen mit dem Cholesterinwert. Was ist ein besserer Prädiktor für spätere Gesundheit und Wohlbefinden? Und am stärksten tatsächlich die Qualität der engen Beziehungen. Und das sind 85 Jahre Daten. Das ist also eine der robustesten Erkenntnisse der Glücksforschung. Naja, und jetzt quasi die unbequeme Pointe. Das, was die Menschen am Ende wirklich glücklich und gesund macht, ist genau das, was ja aber im Hochleistungsmodus systematisch vernachlässigt wird. Beziehungen brauchen ja Zeit, Präsenz, Verletzlichkeit. Alles Dinge, die sich nicht skalieren lassen, die kein ROI haben und die man nicht im Kalender einfach abhaken kann. Und deshalb kommen sie bei vielen High-Performern und Unternehmern oder Unternehmerinnen oft zuletzt, wenn überhaupt. Und man muss ja auch sagen, dass alte Muster und Glaubenssätze ja auch unsere Beziehungen obendrein noch super krass sabotieren und beeinflussen. Und ich möchte nochmal über den Klienten sprechen, weil ich glaube, dass diese Szene mehr sagt als irgendwie jede Studie. Wir haben über mehrere Monate zusammengearbeitet und irgendwann kam eben heraus, dass er als ältester Sohn in einer Unternehmerfamilie sehr früh gelernt hat zu funktionieren, Verantwortung zu übernehmen, stark sein, bloß keine Probleme machen. Und die Eltern waren beschäftigt mit ihrem eigenen Unternehmen, mit Krisen, mit ihrer eigenen Erschöpfung. Und Liebe gab es schon, aber sie war oft an die Funktion gekoppelt. So im Sinne, du bist ja mein großer Junge, du machst das schon. Was bei einem Kind ankommen kann, du funktionierst ja schon. Und dann sagte er irgendwann, Anne, ich glaube, ich habe nie wirklich gelernt, wie man eigentlich lebt. Nicht, wie man Ziele setzt, ein Unternehmen führt, ne? Sondern, also das konnte er alles. Sondern wie man lebt. Wie man präsent ist, wie man Momente fühlt, statt sie zu überspringen auf dem Weg zum nächsten Ziel. Wie man Beziehungen führt. Wie man eben da ist, ohne produktiv zu sein. Und er hatte jahrzehntelang auf ein Ziel zugearbeitet, das eigentlich, ja, kein Ziel war. Das eigentliche Ziel war nie das Haus, der Umsatz oder der Exit. Das eigentliche Ziel war das Gefühl dahinter. Endlich genug zu sein. Endlich sicher zu sein. Endlich zugehören zu dürfen. Ohne sich das ständig verdienen zu müssen. Und dieses Gefühl hatte er dem Außen übergeben. In der Erwartung, dass es von dort auch zurückkommt. Aber es kam halt nicht. Und je mehr er erreichte, desto klarer wurde paradoxerweise, dass das Außen es nie liefern würde. Weil es ja nie der Ort gewesen war, wo die Antwort lag. Und die kleine Gedankenfrage, die ich oft in der Arbeit mit meinen Klienten verwende, kann dir vielleicht auch helfen, das mal ehrlich für dich anzuschauen. Stell dir mal vor, morgen früh ist alles weg. Dein Unternehmen oder dein Job, deine Position, dein Status, dein Einkommen, deine berufliche Identität. Du bist gesund, du hast genug zu essen, Dach über den Kopf, also alles ist prinzipiell existenziell da, aber das, was du beruflich aufgebaut hast, ist weg. Du müsstest morgen früh aufstehen und einen ganz anderen Tag erleben. Wer wärst du dann? Und das mal ehrlich für sich zu beantworten. Nicht so eine gedachte kognitive Antwort. Nicht das, was du sagen würdest, wenn jemand fragt, sondern was du wirklich fühlst bei dieser Vorstellung, wenn da Ruhe kommt. Wenn du denkst, dann wäre ich immer noch ich, ein bisschen weniger Adrenalin vielleicht, aber im Kern irgendwie unverändert, dann hast du einen guten, stabilen Selbstwert. Aber wenn da etwas anderes kommt, wenn da Panik irgendwie aufsteigt, Leere oder ein Gedanke wie, wer bin ich dann, dann wäre ich nichts mehr, dann hängt mehr an der Leistung, als du denkst. Dann ist Leistung nicht nur was, was du tust, sondern ein wesentlicher Teil davon, wer du auch bist. Und das ist eine Information, die sehr wichtig ist für dich. Sie zeigt dir letztendlich ja, woran du arbeiten solltest, wenn du das Gefäß irgendwann dicht haben willst. Also hier mal drei Impulse, die du jetzt mitnehmen kannst. Mach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme deiner Kompensationsmuster, also nicht als irgendwie Kritik oder so, sondern womit versuchst du gerade, dich innerlich zu regulieren? Was kaufst du? Was erreichst du? Was sind die Dinge, mit denen du versuchst, im Außen irgendwas zu erreichen, dir zu sagen, dass du okay bist? Und schau dir die letzten großen Käufe vielleicht an, die letzten großen Ziele, die du dir gesetzt hast. War das wirklich dein Motiv? Hat das Freude ausgelöst? Oder war das irgendwo auch ein Versuch, ein Gefühl im Inneren zu erzeugen? Zweitens, schau dir mal an, wie es um deine echten Verbindungen steht. Also nicht dein Netzwerk, nicht deine LinkedIn-Follower, sondern die Menschen, bei denen du wirklich du sein kannst, denen du dich zeigst, bei denen du keine Rolle spielst, bei denen du auch wirklich sagen kannst, wie es dir wirklich geht. Und wann hast du das letzte Mal das erlebt und mit wem? Beziehungsqualität ist wirklich die mit Abstand robusteste Vorhersage für dein Wohlbefinden. Und wenn du diesen Bereich vernachlässigst, kann das Außen niemals wirklich dein Inneres auch füllen. Und als dritten Impuls vielleicht einfach übe Achtsamkeit für die kleinen Dinge. Und da kannst du auch gerne nochmal die Dopaminfolge anhören. Kannst du noch einen Kaffee am Morgen wirklich schmecken? Kannst du den Wind wahrnehmen? Kannst du die kleine schöne Biene sehen, die vielleicht über das Feld fliegt? Wenn die Antwort nein ist, dann hat dein Gefäß vielleicht Löcher und du erlebst das Leben aktuell hauptsächlich eher auf der Zielerreichungsschiene und bemerkst gar nicht das Hier und Jetzt. Und das kann man natürlich trainieren. Und das ist auch gut so, dass man das trainieren kann. Und ich möchte heute auch mit dem Satz abschließen, der dir vielleicht auch noch in der Erinnerung geblieben ist, von meinem Klienten, der gesagt hat, ich habe nie gelernt, wie man wirklich lebt. Du kannst natürlich auch weiter ballern, weiter aufbauen, weiter skalieren. Das ist überhaupt nicht das Thema. Du musst quasi nicht weniger ambitioniert sein. Du musst nicht aussteigen oder dein Unternehmen verkleinern. Aber es lohnt sich eben zu wissen, ob das, was du dabei suchst, in dem Ballern, da wirklich auf dich wartet. Oder ob das, was du suchst, etwas ist, das irgendwie von innen kommen muss. Oder woanders liegt. Etwas, ja, das irgendwie vielleicht auch auf Hinschauen wartet. Und etwas, das du dem Außen ja jahrelang anvertraut hast, in der Hoffnung, dass es von dort zurückkommt. Vielleicht kommt es aber nicht zurück, weil es da nie wirklich war. Und achtsam ballern heißt eben auch nicht nur weniger ballern, sondern es heißt auch zu wissen, warum man ballert und wofür eigentlich. Und wenn das löchrige Gefäß für dich ein vertrautes Bild ist, dann ist die gute Nachricht, dass die Löcher von innen verschließbar sind. Aber das ist natürlich Arbeit. Aber die Arbeit lohnt sich. Und sie ist der eigentliche Hebel, an dem das Leben sich verändert und spürbar besser wird. Nicht das nächste Ziel und nicht das Außen. Und vielleicht hast du gehofft, dass es hier mehr Tipps geben wird, welche Dinge dich jetzt endlich glücklich machen. Aber vielleicht ist der eigentliche Schritt, jetzt zu schauen, welche Dinge es nicht sind, von denen du jahrelang dachtest, dass sie es sind. Und was passiert, wenn du sie weglässt? Welche Löcher siehst du da? Und wenn du sie füllst, ich glaube, dann erübrigt sich auch der Rest der Frage. Wir hören uns in 2 Wochen.